Hier ist Radio Duisburg.
Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
Herzlich willkommen zum nächsten Auswärtsspiel von Streifendienst 1902, obwohl man kann gar nicht Auswärtsspiel sagen, weil mehr Heim geht als MSV-Fan, als MSV-Reporter eigentlich nicht. Wir sind nämlich heute an der Westender Straße, also zeichnen schon wieder nicht im Studio auf. Hat aber einen guten Grund. Wir haben nämlich uns einen Gast sozusagen vom Trainingsplatz gepflückt hier an der Westender. Marvin Knoll ist heute hier. Marvin, grüß dich.
Hi. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und ihr werdet es kaum glauben, Tim ist auch dabei. Wir sind natürlich hier heute wieder zu dritt. Wir haben ja angekündigt, wir wollen so ein bisschen mehr mit Gästen machen und wir sind natürlich froh, dass sich ein Spieler gesagt hat, komm, ich quatsch mal mit den beiden Jungs. Und vor allen Dingen sind wir froh, dass wir heute eine Folge haben, wo wir mal wieder, und Tim, ich glaube, ich spreche dir aus der Seele, über Sport reden können. Ich habe das gerade schon im Vorgespräch mit Marvin auch so ein bisschen angerissen. Wir haben ja mal diesen Podcast gestartet und über Spiele geredet, über Statistiken geredet, über Ausblick, Perspektive, Ziele geredet. Und das ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Wochen. Da war ja viel Politik heute, also sozusagen Politikverbot hier bei uns am Tisch. Ja. Eine Sache muss ich aber noch zur letzten Folge mit Ingo Wald sagen. Denn ich weiß, ihr kommentiert ja im MSV-Portal immer mit. Und klar, mach auf.
Ja.
Marvin macht kurz. Marvin kommt gerade, ist noch am Ausschwitzen. Ja. Muss ja einmal kurz durchlüften.
Ja, das wäre super. So. Ich bin noch am Nachschwitzen, deswegen. Aber alles so. Gut, danke schön.
Bisschen frische Luft
hier, ja, drin. Ja, tut immer gut.
Ein Disclaimer noch, oder ein, sagt man Disclaimer? Ne, sagt man vorher, ne? Also ein Nachclaimer, wenn man so will. Weil ihr wisst, was ich meine, ne?
Mach einfach.
Auf jeden Fall hat Schimanski, war es, glaube ich, im MSV-Portal geschrieben, irgendjemand hat heftig geschnauft, als Tim angefangen hat von Expected Goals Wert. Und es wurde vorgeworfen, dass Ingo geschnauft hat, aber ich war es. Ich muss es gestehen, ich schnaufe, weil der Junge nur von, der macht alles an Expected Goals Wert fest. Und da okay. Wir auch privat so viel drüber reden, Ingo hat definitiv nicht geschnaubt, ich war es. Richtig, Tim?
Man muss dazu sagen, er hat nicht genau die Vermutung gesagt, er hat nur gesagt, er vermutet, wer es sein könnte.
Ich war es, also, ich war ja dabei, ich bin mir sicher.
Er hat nicht bei Ingo genau genannt, sondern einfach nur gesagt, er könnte sich vorstellen, wer es wohl war.
Also lieber Schimanski, ich reiß mich ab jetzt zusammen, kann ich dir versprechen. Ich atme nicht mehr schwer durch und Tim soll ja auch seinen Spaß haben in solchen Folgen. Marvin, jetzt aber zu dir und vor allen Dingen, wir wollten einmal starten mit dem Spiel gegen Elversberg, bevor wir ein bisschen über dich reden und dann nach Bayreuth schon mal schauen. Wir haben was gemeinsam. Du hast das Spiel gestern als Zuschauer gesehen, obwohl du im Kader natürlich warst. Wir aus der Kurve, aber wir haben es beide letztendlich nicht auf dem Platz bestritten, sondern konnten es uns angucken, bevor wir irgendwelche schlauen Sprüche raushauen. Was hast du gestern für ein Spiel gesehen?
Ja, ich hoffe, ihr seht es so wie ich. In der ersten Halbzeit muss man sagen, dass Elversberg sehr, sehr stark war. Wir können uns, ja, war ein bisschen auch Glück dabei, dass wir nur mit einem Tor zurückgelegen haben, denn ich denke, wenn die das zweite, dritte noch machen, dann wird es schwer. Fußballerisch sind die echt sehr, sehr stark, haben enorme Qualität. Zweite Halbzeit, muss man sagen, haben wir uns dagegen gestemmt und dann auch gewissermaßen verdient auch den Ausgleich gemacht und uns einen Punkt, sage ich mal, erarbeitet.
Ja, hier die ich habe schon wieder vergessen, wie heißt der, die 27
Nick
von denen?
Nick Woltemade.
Ey, was Nick ist das für ein Hühne?
Ja, ich habe vor 3 Jahren hatten wir ein Testspiel mit Pauli gegen Bremen, da kam der frisch aus der A-Jugend hoch und da habe ich zu ihm nach dem Spiel auch gesagt, also wenn er nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, dann müsste er irgendwann mal Bundesliga spielen.
Ja. Er ist zumindest auf dem Weg, ne? Ich meine.
Ja, es ist ein brutaler Spieler, also Ausnahmespieler in dieser Liga.
Mit der Größe, ne? So technisch stark, ne? Das ist Wahnsinn, ne?
Das muss man ja, die Bälle festmacht, ja. Körperlich sehr, sehr stark, technisch sehr sauber, schnell, sehr präsent in der Box. Der spielt eine überragende Saison und ist ja nur ausgeliehen von Bremen. Bin mal gespannt, wie sein Weg weitergehen wird.
Jo. Den fällst du auch nicht mal eben. Also ich hatte das Gefühl, du prallst regelrecht an dem ab, wenn du versuchst, irgendwie in den Zweikampf zu gehen. Der stellt sich einfach mit dem Rücken zu dir und du hast keine Chance irgendwie.
Ja, das ist doch nicht so, dass er so die Muskelmasse hat, dass du sagst, es ist so ein Lukaku-Typ. Ja. Es ist einfach, der ist so drahtig groß und weiß selber, wenn er so viele Knochen, tut er noch manchmal weh. es ist ein sehr, sehr guter Spieler, keine Frage.
Wir haben erwartet, dass du vielleicht noch ein paar Runden auf dem Platz drehst. Wie ist das bei euch? Also, wann war klar, du zockst nicht? Weil wir haben zumindest die leise Hoffnung gehabt, dass du von der Bank kommst.
Ja.
Ich wusste es nach der Besprechung. Ist ja normal, da hängt doch immer dann die Aufstellung, dann weiß man doch immer mehr. Ja. Ich konnte mir vielleicht so auch ein bisschen denken, dass ich diesmal nicht starten werde, weil ich habe lange nicht mehr gespielt. Das waren jetzt zwei Spiele hintereinander, die echt Kräfte gekostet haben. Wie gesagt, gegen Viktoria Köln und WM Wiesbaden. Das sind jetzt auch keine Mannschaften, wo du permanent im Ballbesitz spielst und klar, auch mal eventuell mal ein bisschen ruhiger spielen kannst. Aber dann war es mir klar, dass ein paar frische Kräfte gebraucht werden und das ist das Schöne bei unserem Kader, dass wir auf dieser Position, die ich momentan bekleide, dass wir da gute Alternativen auch haben.
Ja. Ja, jetzt hat wieder Bacalords gespielt. Ist das dann, war das jetzt so, dass man in den letzten beiden Spielen, wo du gespielt hast, das hat mich auf jeden Fall gefreut, weil du warst ja auch sehr lange so ein bisschen außen vor. War das dann einfach eine Entscheidung, weil der Trainer gesagt hat, du hast so super trainiert? Oder wie kam es dazu, dass Bacalords dann quasi dir weichen musste?
Eigentlich musst du da den Trainer fragen. Man kann sich als Spieler nur das so ein bisschen so zusammenreimen. Ich denke, wie gesagt, ich hatte ein paar Verletzungsprobleme diese Saison, muss man ja auch sagen. Immer wenn ich so nah dran war, dann kam immer eine blöde Verletzung dazu. Zudem hat die Mannschaft in der Hinserie einfach auch gut performt. Da muss man einfach so ehrlich sein. Und als Teamplayer, da musst du dich auch in gewisser Weise hinten dann nochmal anstellen, dich für die Mannschaft freuen. Und nach dem bitteren 0:5 gegen Dortmund 2, war das dann so, dass ich gespürt habe, dass eventuell meine Zeit jetzt kommt. Das hat man irgendwie immer so ein bisschen im Gefühl als Spieler und ich habe mich ja nie hängen lassen. So. Ich gebe im Training immer alles, bin immer für die Mannschaft da. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch Vorbild ist, wenn es mal sportlich nicht so läuft und von daher hat es mich dann gefreut, dass ich starten durfte und dass ich der Mannschaft dann noch helfen konnte.
Wie ist das für dich gewesen? Also ich habe das manchmal, wenn ich jetzt aus dem Urlaub komme, meinetwegen zwei Wochen mit der Family weg, ich komme wieder ins Studio, stehe da und denke so, warte mal, wofür war der Knopf nochmal? Ja, hier geht ein Mikrofon an, hier machst du Musik, okay, alles klar. Jetzt hast du ja eine lange Zeit gehabt, wo du wirklich raus hast, wo du diesen regelmäßigen Rhythmus immer jede Woche Startelf einfach nicht hattest.
Ja.
Wie schwer oder leicht ist es für dich, wieder auf 100% Marvin Knoll zu kommen?
Man muss ehrlich sein, es ist nicht ganz so einfach, weil Training und Spiel ist einfach was komplett anderes. Ja. Du kannst nicht alles simulieren im Training, was im Spiel passiert. Es ist viel, viel anstrengender auch, weil du mental permanent on point da sein musst, aufpassen musst, was passiert. Auf meiner Position musst du auch versuchen, die Nebenmänner so zu coachen, dass du in der Defensive gut stehst. Es war schon was anderes. Es war hart, die ersten beiden Spiele wieder. Aber ich denke, ich habe mich da relativ gut reingebissen, habe erstmal die Basics gemacht. Ich denke, wir haben die Spiele gut verteidigt. Dumme Gegentore kassiert. Normalerweise muss man sagen, musst du Viktoria Köln denn auch einfach schlagen.
Also dann hast du halt so eine Slapstick-Nummer auch.
Spricht die Statistik auch ganz klar für euch.
Sorry. Absolut. Die musst du dann einfach auch schlagen. Wenn du 2-0 führst, zweite Halbzeit dann auch nichts mehr zugelassen, dann hat man noch ein, zwei Konter, die wir einfach besser ausspielen müssen. Das ist halt bitter gewesen, gegen WM Wiesbaden auch. Ich glaube, die hatten zwei Torschüsse und zum Schluss noch den einen. Wenn es besser läuft, gewinnst du das Spiel auch. Wie gesagt, ich habe versucht, die Basics auf den Platz zu bekommen und das ist auch erstmal wichtig, also nicht zu überpacen, dass du irgendwelche Sachen versuchst, die dann eventuell schief gehen und dann kommt der Kopf wieder ins Rollen sozusagen.
Da spricht aber auch die Erfahrung, ne? Das hast du bei den jungen Wilden immer, sobald die dann wieder die Möglichkeit bekommen,
Vollgas. Ja, genau.
Aber du sprachst das gerade an, jetzt Wien und jetzt Elversberg in kürzester Zeit. Jeweils ein Punkt.
Ja.
Wie schaust du da drauf? Wie würdest du Bilanz ziehen? Siehst du es positiv?
Wenn ich jetzt die drei Spiele sehe, jetzt nach dem Ausrutscher gegen Dortmund, der sehr bitter war, muss man sagen, haben wir uns gesteigert. Vor allen Dingen, was auch so das Teamgefüge angeht. Ich hatte das Gefühl, dass da stand eine Truppe auf dem Platz, eine Mannschaft auf dem Platz.
Voll.
Klar wissen wir auch, wir können und müssen eigentlich noch ein bisschen besser Fußball spielen. Aber ist natürlich auch so, wenn du halt jetzt so viele Spiele nicht gewonnen hast, dass du erstmal dann über, wie ich gerade schon gesagt habe, über so diese einfachen Sachen kommst, eine gute Defensive, ja, gut stehen, Zweikämpfe annehmen und wie gesagt, wenn es besser läuft, holst du mehr als 3 Punkte. Aber dafür, dass wir gegen die Top-Mannschaften jetzt gespielt haben in der Liga, bin ich jetzt nicht ordentlich unzufrieden. Also klar, aber unser Anspruch muss es denn trotzdem sein. Wir wollen jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Wir waren immer nah dran. Von daher ist es so ein Zwischending, würde ich mal sagen.
Du hast das gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Viele Gegentore bekommen in letzter Zeit. Kannst ja auch Dortmund 2 ausklammern. Das ist ja so viel Fremdkörper. Das ist ja im Prinzip nicht das, was er über die Saison gezeigt hat. Ich glaube, das haben viele Fans auch getan. Aber grundsätzlich, auf dem Papier war es ja eine gute Überlegung. Ihr hattet in der Hinrunde diese Stabilität, diese Defensive, eine gute Kompaktheit. Und dann seid ihr ja im Prinzip hingegangen und habt das alles ein bisschen offensiver gespielt.
Ja.
Nach Restart.
Genau.
Und irgendwie, so, deine Meinung dazu, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen ist uns das... Diese offensive Wagen auf die Füße gefallen.
Ja, es ist immer schwer zu sagen. Ja, wenn es gut läuft, wir haben das System dann auch gewechselt, wenn man das gesehen hat. Wir haben ja in der Hinrunde, in der Hinserie viel im 4-2-3-1 gespielt. Ja. In der Rückserie dann 4 in der Raute.
Ja.
4-4-2 Raute. Das System mit der Raute, das hat man schon auch bei anderen Mannschaften gesehen, das hat seine Vorteile. Hat aber auch seine Nachteile, ganz klar. Du hast natürlich im Zentrum dann immer eine Überzahl, hast mehr Ballbesitz, kannst mehr Torchancen kreieren eigentlich. Das war so der Plan. Ist natürlich dann so, wenn du dann mal so eine Serie hast, wo es dann nicht so läuft, dann sind wir halt jetzt in den letzten Spielen wieder aufs 4-2-3-1 übergegangen, um einfach wieder Sicherheit reinzubekommen, weil es dann in der, ja, in der Nachbetrachtung hatten wir dann einfach zu viele Gegentore und die Idee war trotzdem gut, also mit der Raute. Wenn man sich damit mal befasst, rein taktisch, da muss man sagen, das macht schon Sinn, auch mit dem Spielermaterial, was wir haben.
Ja. Ja, absolut.
Wir haben jetzt nicht so viele Außenbahnspieler und dann war das auch so, dass wir im Zentrum einfach auch gute Leute hatten und es sah auch zeitweise gut aus mit dem Ball. Leider haben die Ergebnisse dann irgendwie nicht so reingepasst und
ich wollte auch nicht falsch verstehen. Also Zug nach vorne hat man deutlich gesehen nach der Systemumstellung. Ne?
Also
da war richtig Action drin.
Klar.
Aber die Kosten waren halt am Ende hoch.
Und das ist halt, das musst du halt immer so ein bisschen auf die Waage legen, was ist jetzt gerade angebracht. Und in dem Fall haben wir dann nicht so viele Tore geschossen, wie wir reinbekommen haben.
Ja, gut.
Ja, es ist nicht so aufgegangen in den letzten Spielen, dann auch in der Hinserie. Und deswegen haben wir auch das System dann auch gewechselt, um eine gewisse Stabilität wieder reinzubekommen, was uns auch in der Hinserie auch ausgemacht hat.
Hat man im Training Zeit, trotzdem noch weiter an der Raute zu schleifen? Also ist das noch eine Idee, die ihr in der Mannschaft habt, wo auch der Coach sagt, okay, das kann ja was werden?
Es ist immer eine Option, ja, wenn du es so lange dann auch trainiert hast. 4-2-3-1 muss man jetzt kein Fußballexperte sein. Das hat jeder in der Jugend schon mal gespielt. Ja. Das ist, dürfte jedem die Abläufe ungefähr, müsste jeder kennen. Also, und eine Raute ist natürlich viel, viel Arbeit gegen den Ball, weil du sehr kompakt bist halt in der Mitte und keine Außenbahnspieler hast, den Flügel halt nur einfach besetzt hast. Ja, ich kann jetzt viel über Taktik reden.
Das ist übrigens erlaubt. Tim freut das immer.
Ich freue mich total.
Wenn über Fußball, über Taktik und Fußballfachwissen geredet wird, da geht Tim das Herz auf, das kann ich dir sagen. Super. Also feel free, kein Problem.
Nein, wie gesagt, ich habe die Raute ja schon öfters dann nochmal gespielt. Wir hatten ja komischerweise, denn bei Pauli hatten wir auch, da haben wir bloß andersrum im 4-2-3-1 gestartet, waren da nicht so erfolgreich und sind dann auf die Raute übergegangen und die hat halt brutal funktioniert. Mhm. Also es ist immer, die Raute ist natürlich, du kriegst vorne mehr Druck drauf, du hast natürlich mit 2 Stürmern eine höhere Präsenz in der Box, aber es ist natürlich, wenn es eine Mannschaft gut spielt mit Verlagerung, und das hat man dann auch gesehen, die Mannschaften haben sich dann darauf eingestellt dann irgendwann und haben es dann auch besser rausgespielt, denn es ist natürlich eine brutale Laufarbeit und die Raute ist dann zu knacken mit halt diagonalen Verlagerungen, das haben dann die Mannschaften auch fairerweise auch gut gemacht gegen uns, aber es ist weiterhin eine Option, natürlich, wie gesagt, der Kader gibt es her, trotzdem muss man auch fairerweise sagen. Das 4-2-3-1 hat uns jetzt eine gewisse Stabilität gebracht, aber wir sind, denke ich mal, flexibel.
Ja, du sprachst es auch gerade an, die Raute ist weiter eine Option. Ich meine, jetzt hat man auch wieder so ein bisschen ja so ein etwas komfortableres Punktepolster, würde ich jetzt sagen. Ne? Jetzt sind es 8 Punkte, glaube ich, auf den ersten Abstiegsplatz. Da muss man doch einfach auch sagen, man muss das auch weiter forcieren. Ne? Oder ist es jetzt so, zu sagen, guckt ihr immer noch mit bangem Blick nach unten jetzt momentan? Wie ist das bei euch in der Mannschaft?
Eigentlich war das auch vorher nicht das Thema. Eigentlich muss man sagen, dass wenn wir die Mentalität auf den Platz bekommen, dann ist es eklig, gegen uns zu spielen und dann werden wir unsere Punkte einfahren. Ja. Das Problem war halt, das waren dann halt auch ein bisschen dumme Ergebnisse bei, die dann halt in den Köpfen natürlich auch eine Rolle spielt. Das muss man fairerweise sagen. Das ist im Fußball einfach so, das wird mit den Beinen gespielt, aber das entschieden wird es im Kopf.
Ist so.
Total. Das ist einfach so.
Merkt man immer wieder,
klar. Und das war einfach dann, dass wir dann einfach auch gesagt haben, wie gesagt, Stabilität, Punkte. Aber wir haben nie nach unten geschaut. Klar guckt man sich nach dem Spieltag die Tabelle an. Wir haben die anderen gespielt. Das ist ja ganz normal. Aber es war erst nie so, dass wir gesagt haben, jetzt fängt die Rechnerei wieder an. Was ist, wenn wir jetzt das Spiel nicht gewinnen? Was ist, wenn wir
das
gewinnen?
Okay, das ist gar nicht so.
Nee, das war nicht das. Das war nie irgendwie ein Thema.
Boah, ich wünschte, das hätte ich,
ey. Bei uns, bei den Fans ist das jetzt immer so die Zeit des Tabellenrechners.
Das ist ein bisschen, so schlimm, weißt
du, so, dass man dann anfängt.
Aber ich denke, das hängt auch ein bisschen mit den letzten Jahren denn zusammen.
Klar.
Wenn ich jetzt aus Fansicht sprechen müsste, dann ist es ja auch völlig normal, dass es, weil es in den letzten Jahren halt nicht so lief, dass man dann halt wieder anfängt, was passiert jetzt, wenn wir das nächste Spiel nicht gewinnen? Was ist, wenn wir da nicht punkten? Was ist, wenn die wieder gewinnen? Es ist ja ganz normal.
Du bist ein gebrandmarktes Kind dann einfach nach so Krisenjahren. Genau. Ne? Also ich will mich davon ja manchmal freimachen, aber ich krieg's nicht hin. Also ich erwische mich dann am Ende trotzdem so, okay, kommen die Gegner bei Reut, alles klar. Ne? Oder auch jetzt, sagen wir mal, vor Wiesbaden und Nachholspiel Elversberg. Und dann sitzt da so, was kannst du dir denn da so mal ausrechnen?
Ja, das ist aber, das darf man auch niemanden übel nehmen, als Fan. Und wie gesagt, man hat es auch ein bisschen gemerkt, so nach dem Spiel gegen Dortmund. Ich will nicht sagen, war die Enttäuschung so groß. Ich glaube, das war so dieser Rückblick. Das war
wie Flashback.
Genau. Es war so, scheiße, jetzt fängt die Scheiße wieder an.
Ja.
Weißt du, so hatte ich so das Gefühl, so als Spieler, ich glaube gar nicht, dass so ein Ausrutscher kann immer mal passieren. Aber das war so irgendwie, jetzt denken sie wieder, jetzt fängt es wieder,
wieder an.
Jetzt fängt es wieder an, jetzt fängt es wieder an. Und es überträgt sich natürlich dann auch ein bisschen so, weil du die Stimmung auf den Rängen auch merkst und ein bisschen auch auf die Mannschaft, ist es aber auch, wie gesagt, durch die letzten Jahre auch völlig verständlich.
Was sagst du generell zur, also wie nimmst du persönlich die Fans in Duisburg wahr? Ich habe, also klar, ne, wenn du gehst, verlierst 0-5, dann hast du Emotionen, dann hast du Frustration, dann sind die Leute auf den Rängen sauer. Ich glaube, das versteht jeder. Grundsätzlich höre ich oft, so auch von also anderen Fanlagern, die Duisburger Fans, die sind oft mal angesickt, aber die verzeihen auch schnell. Würdest du das so unterschreiben?
Würde ich so unterschreiben. Ich denke, wenn du scheiße spielst hier, dann bekommst du es auch mit auf dem Platz. es ist ja völlig normal. Also ich habe das Ding ist halt, ich bin vom Pauli hergekommen, da war das halt, die haben halt immer applaudiert.
Ja.
So, die haben halt nie gepfiffen.
Ja.
Und hier ist es halt so kritisch, aber ehrlich.
Ja.
Also weißt du weißt schon, ich denke, die Fans haben auch ein Gespür dafür, wenn du alles gegeben hast und die Mannschaft oder der Gegner einfach besser war in dem Spiel, dann honorieren das jetzt und applaudieren. Hast du einfach scheiße gespielt, merkst du das
auch. Hast du scheiße gespielt
und kriegst das mit. Ja, du kriegst es mit, aber das ist doch völlig normal und das ist auch gut so. Trotzdem ist es immer, ist halt sehr kritisch und ehrlich, Aber es ist auch, wie gesagt,
absolut. Aber Ruhrpott-Ehrlichkeit, kannst du was mit anfangen.
Absolut, absolut. Ich bin lieber, dann weißt du, lieber geradeaus und ehrlich, anstatt irgendwie...
Ich glaube, das ist auch, wird auch deinem Berliner naturell dann ganz
gut gerecht, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Berlin-Duisburg, da muss man auch drüber reden. Du bist Berliner, hast natürlich dann auch in Hamburg Geld verdient.
Und auch mal im Süden Deutschlands eine ganze Zeit lang. Ne?
Gut unterwegs gewesen.
Durchmarsch mit Jan Regensburg, muss man dazu sagen. Ne?
Ja.
Richtig, richtig gut.
Ja. Aber mal gucken, wie du das, ob du das genau andersrum wahrnimmst. Also wenn ich in Berlin bin, ne, die Stadt erschlägt mich. Die ist für mich, kleinen Duisburger Jung, irgendwie zu viel. Jetzt denke ich im Umkehrschluss, Duisburg für dich, ist das so eher so, ist das schon Großstadt? Also offiziell auf dem Papier ja schon, genau. Aber nimmst du ja das schon so wahr?
Weil Berlin kommt man, ist ja, kommt man aus Hamburg, ist Berliner und kommt dann nach Duisburg?
Ja, also als Berliner ist es meistens immer, ist es so, also war es bei mir, ich war jetzt nie irgendwie der permanent unterwegs war. Wie gesagt, war schon mit 14 beim Bundesligisten, da hattest du auch jeden Tag Training, Schule, ja. Da hattest du viel zu tun. Wollte ich auch mit Freunden auch nochmal treffen. Meistens ist es so, ich bin nie aus meinem Bezirk irgendwie so wirklich rausgekommen. Außer wenn du halt mal feiern gegangen bist, dann bist du halt mal nach Charlottenburg gegangen, aber das war auch direkt daneben. Ja. So, ich bin nie vom Westen in den Osten, weißt du, wie ich meine? Das ist eine Riesenstrecke. Wenn du vom West-Berlin, also weißt du, von Spandau jetzt nach Marzahn oder Köpenick, dann warst du ja
eine halbe Stunde mindestens unterwegs. Ne?
Oder also eine halbe Stunde warst du dann gut bedient. Also
das hat mich so, ich konnte das nicht begreifen, also, als ich das erste Mal in Berlin war.
Ja.
Wolfsburg gegen BVB, Pokalfinale, und wir waren irgendwo im Zentrum. Ich kenne mich auch schlecht aus in Berlin, sehen wir das bitte nach. Und dann sind wir mit dem Taxi zum Olympiastadion gefahren. Und ich dachte mir, ey, wie lang ist der Typ denn noch unterwegs? Da wäre ich dreimal durch Duisburg gefahren. Das ist diese Dimension einfach
krass. Ja, Wahnsinn. Aber wie gesagt, als Berliner bist du meistens so in deinem Bezirk gefangen. So, mein Bezirk ist ja auch riesig.
Spandau.
Ist ja auch riesig. Und da, wenn du da alle hast und Familie, dann bist du da auch eigentlich nie rausgekommen.
Wie oft bist du noch in der Heimat? Wie oft machst du das?
Nicht mehr so oft, weil die Strecke ist schon ein bisschen.
Ja,
und das schlaucht auch. Und wie gesagt, meine Kleine geht jetzt zur Schule. Ist jetzt nicht so, dass ich hier am freien Tag sage, ey, ich fahre mal jetzt nach Berlin. Nur noch, also habe ich auch in Hamburg, dachte ich auch, dass ich werde jetzt öfters mal in Berlin sein. Ist einfach gar nicht mehr der Fall, weil du hast dann deine Familie um dir. Und Weihnachten, Sommer, Pause. Vielleicht mal, wenn du mal Glück hast, hast du mal diese Länderspielpause, hast vielleicht mal 2 oder 3 Tage frei, da vielleicht mal, aber auch ganz, ganz selten.
Dann geht es auf Heimatbesuch zu den Eltern, oder was?
Ja, genau.
Ja. Aber viele gucken ja auf Duisburg runter. Ne? Ich würde gerne mal so, du warst ja eigentlich schon 2013, warst du ja quasi schon hier und dann ist hier ja so ein bisschen, alles zusammengebrochen fast.
So ein bisschen alles zusammengebrochen ist eine gute Formulierung.
Und jetzt dann, nach 2013, jetzt bist du dann seit Januar 2022 hier. Warum Duisburg? Warum damals schon Duisburg und jetzt quasi jetzt wieder Duisburg? So ein bisschen hinten raus dann Rechnung offen gehabt. Ich meine, ich freue mich sehr, dass du hier bist, aber ich meine, ist ja schon eine Umstellung, ne? Für
2013, also mein Vertrag ist ja bei Hertha ausgelaufen. Besser gesagt, wir wollten auch nicht verlängern, weil wir sind ja dann in die Bundesliga aufgestiegen. Ich wollte mich in der zweiten Liga erstmal beweisen. War Duisburg einfach der beste Ort, muss man fairerweise sagen. Ist ja immer noch so, mit dem Trainingsgelände, mit den Fans, mit dem Stadion. Das macht schon für einen Fußballer, macht schon Sinn, macht schon Bock.
Ja.
Leider ist es ja damals ein bisschen blöd gelaufen.
Auch das vor allen Dingen, sehr diplomatische Formulierung.
Ja, weil, wie gesagt, als Spieler, du hast dann halt mehrere Angebote und dann entscheidest du dich halt und bist im Training und auf einmal hörst du,
geht doch nicht
weiter.
Ja.
Dein Ziel war es dann in der zweiten Liga Fuß zu fassen und das war halt sehr, sehr blöd, weil du kommst vom Trainingsplatz, dann guckst du bei Sky Sport News HD, dann siehst du die Nachrichten und denkst, musst erstmal schlucken. Dann haben wir erstmal ein paar Tage frei bekommen und noch gesagt, wird alles geregelt. War dann halt nicht der Fall. Und dann musst du halt als Spieler auch erstmal schauen, weil die meisten Vereine, denen du vorher abgesagt hast, die sind dann zu.
Und du planst ja auch einfach dann fest.
Und dann waren halt nicht mehr so viele Optionen.
Und da hat Sandhausen gesagt, komm, wir nehmen dich.
Dann hatte ich mit Sandhausen noch eine Option. Ja, im Nachhinein war jetzt nicht die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe.
10 Spiele hast du für die gemacht.
Ne? Oder auf der völlig falschen Position da immer. Oder mal links außen. Ich weiß gar nicht, warum die immer mich immer links außen.
Unter welchem Trainer war das damals? Alois Schwarz,
genau.
Okay.
Hat jetzt auch nicht den besten Draht zu ihm. Ja, ist halt manchmal so zum Trainer. Wie gesagt, war nicht die beste Entscheidung. Vielleicht hätte ich. Aber wie gesagt, das war halt, ist halt blöd gelaufen. Kann ich habe mich halt sehr gefreut, weißt du, hier und dann...
Es ist ja auch nicht deine Entscheidung gewesen, so. Du stehst da und auf einmal, wie du schon gerade schön beschrieben hast, kommt einer und sagt, ja,
ist genau, halt doch ist, nicht. Ist halt doch nicht. Dann wusste auch nicht genau, wie ist die Planung hier. Die mussten sie selber erstmal schauen und als Spieler musst du natürlich auch ein bisschen gucken, dass du sozusagen irgendwo unterkommst. Mhm. Wie gesagt, weil es dann auch schon eine Vorbereitung war, dann ging es für mich... Nach Sandhausen, ja.
Bevor wir uns weiter von Duisburg entfernen, darf ich noch die Lokaljournalismusfrage Nummer 1 an Fußballer stellen?
Bitte.
Ja, weil die muss drin sein.
Bleib mir
ich mein, nicht. Ja, ich meine, die müssen wir stellen. Ne? Also, es gehört nun mal einfach dazu. Wir arbeiten ja nicht nur als Sportreporter, sondern auch so als Reporter, Redakteure für Radio Duisburg ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Stadt. Wir sehen natürlich, dass sich was tut, dass einige Ecken wirklich schön sind. Wir sehen natürlich auch den nicht so schönen Teil von Duisburg. Ne? Also mich interessiert, so und jetzt kommt die Lokaljournalismusfrage, okay. Number one, deine Wahrnehmung von Duisburg. Malocherstadt ist ja so das Image so ein bisschen in die Jahre gekommen, hört man auch häufiger mal, wenn man sich von Leuten mit auswärts und von auswärts unterhält. Wie siehst du das? Wie nimmst du das täglich wahr hier?
Also meine Ecke ist ganz schön. Also ja, ist so. Also ja. Meine Siedlung ist, ich wohne Rheinhausen, grenze ich zum Moers.
Ach, okay. Mhm.
Also ich finde es da schön.
Also Bergheim.
Genau, ja. Genau. Mhm.
Rheinhausen ist auch ein gutes Spiegelbild der Stadt. Du hast, finde ich, Ecken, die sind wirklich schäbig. Da hast du richtige Probleme und dann Bergheim ist halt.
Wohnt meine Mutter, ist schön da.
Mhm. Ja, ja. Ich finde es schön. Also gute Schule, super nette Leute, super Nachbarn. Meine Frau ist ab und an im Zentrum, weißt du, und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, was ist das denn hier für eine Stadt? Also wir haben alles, wir brauchen auch nicht viel und meistens sind wir zu Hause. Ja, also wie gesagt, es ist cool. Nicht so, dass ich sage, hey, was ist, wo bin ich hier gelandet?
So hatte ich auf der Liste, muss ich stellen, abgehakt. So.
Abgehakt, alles klar. Dankeschön. Ja, dann bevor wir uns jetzt hier zu sehr darin verlieren, im lokalen Patriotismus.
Mein Gott, muss sein.
Ja, alles gut. So, dann bist du, ne, um nochmal darauf zurückzukommen, dann bist du ja im Januar 2022 wieder zurückgekommen. War das denn dann auch so, okay, endlich, jetzt habe ich es doch nach Duisburg geschafft nach all der Zeit? Ich meine, du bist ja dann wirklich als gestandener Spieler dann hier hingekommen. Ne? Das ist ja ein Riesenunterschied. Mhm. Also, warum fiel dann die Entscheidung dann wieder pro Duisburg?
Ich hatte lange weiterhin Kontakt zum Ivo Grilic. Der hat sich echt oft um mich bemüht, auch zu Zweitliga-Zeiten nochmal, wollte mich unbedingt zurückholen. Es hat dann einfach, ich will nicht sagen, es hat einfach gepasst, so weiß, wie ich meine. Das war einfach, es hat einfach die Situation hergegeben. Klar war die Situation bei Duisburg dann nicht optimal. War schon mit vorletzten Platz, auch ein bisschen mit Risiko verbunden, dieser Wechsel. Aber ja, ich wollte einfach nur mal, dann kam das Angebot. Ich hätte wahrscheinlich auch was anderes was machen können, wo ich sage, hey, das ist entspannter. Mhm. Weißt du, die Situation ist gerade entspannter. Aber irgendwie hat mich der Traditionsverein...
Das zieht
immer,
noch.
Ja,
das
zieht einfach. Und wie gesagt, ich bin immer noch sehr froh, dass ich diesen Wechsel gemacht habe.
Ja.
Also cool. Klar, macht nicht jeder. Du gehst vom,
ja, vor allem
vom Top-Club in der zweiten Liga, die gerade um Aufstieg mitspielen, gehst du zum...
Einem kriselnden Drittligisten, genau. Das ist ja die Frage. Genau, das
aber irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie schon immer irgendwie mein Ding, dass ich da irgendwie auf mein Bauchgefühl gehört habe.
Ja.
Viele Transfers, da waren dann immer dabei, warum machst du denn das? Aber irgendwie war immer so Bauchgefühl und ich weiß nicht, es ist immer schwer zu beschreiben. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie gucke auf irgendwelche anderen Sachen, sondern der Club ist einfach ein geiler Club und deswegen habe ich es einfach gemacht.
Ihr fliegen nach dieser Folge auf jeden Fall einige Herzensmutter. kannst du mal glauben. Ja.
Ja. Was machen wir in der Zukunft? Also ich meine, du hast ja offensichtlich, bist ja hier noch nicht fertig. Du hättest schon gerne mehr gemacht, als du machen konntest.
Ja.
Auch einfach verletzungsbedingt. Deine Roadmap, MSV Duisburg, Marvin Knoll. Wie geht's weiter, wenn alles gut läuft?
Ja, wenn es alles gut läuft und ich gesund bleibe, werde ich hoffentlich noch viele Spiele machen. Werde meine Qualität hier einbringen. Klar ist natürlich, ich muss fit sein. Ich brauche Spielpraxis. Ansonsten ist es auch im nicht möglich, die volle Qualität auszuschöpfen. Der Plan war es, die Klasse zu halten letztes Jahr. Haben wir geschafft. Es war schon sehr, sehr schwierig. Dieses Jahr war es der Plan, uns zu stabilisieren. Auch da denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind, jetzt wieder. Mhm. Und nächstes Jahr dann einfach dran anknüpfen. Ja, vielleicht jetzt schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Euphorie, aber so ein bisschen schon mal den Grundstein legen für die nächste Saison.
Einfach hinten raus, schon mal
genau,
zeigen.
Schon mal einen gewissen Spielstil.
Ja, die Raute zum Beispiel, finde ich.
Ja, genau. Weißt du, dass du da schon mal was aufbaust, das wäre wichtig. Und dann hoffe ich, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass wir hier noch viel Freude haben werden.
Hm. Da würde mich halt auch noch interessieren, die Arbeit mit Thorsten Ziegner. Das war ja, als wir dann vor dem Freiburg-Spiel einen neuen Trainer bekamen, ne, letzte Saison.
Ja.
Wie war das? Das würde mich gerne, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Wie war das so, dass man dann irgendwie so kurzfristig einen neuen Trainer bekommt? Wie stellt man sich darauf ein? Wie hat er euch mitgenommen? Wie hat er euch ins Boot geholt?
Ich glaube, so viele Dinge kannst du als Trainer in so kurzer Zeit gar nicht machen. Also du kannst nur versuchen, den Spielern ein gutes Gefühl zu geben, einen Matchplan an die Hand zu geben und wie gesagt, einfach ein gutes Gefühl zu übermitteln, ja, dass du das Spiel gewinnen kannst, dass du das Spiel gewinnen auch musstest. Und das hat der Trainer dann einfach auch gut gemacht. Ja. Mhm. Das war ein wichtiges Spiel, das wir dann auch Gott sei Dank erfolgreich bestritten haben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass du als Trainer, wenn du ein paar Tage da bist, viel verändern kannst und musst vor allen Dingen, weil wenn du jetzt den Spielern was komplett anderes an die Hand gibst, einen komplett anderen Plan, ein komplett anderes System, das macht die Spieler dann in so einem wichtigen Spiel auch ein bisschen, ja, die überlegen dann natürlich auch. Und wir haben ja eigentlich nicht viel anders gemacht, bloß halt er hat versucht, die Stimmung ein bisschen aufzulockern.
Ja, du sagtest ja selbst, es findet ja auch im Kopf statt, der
absolut,
Sport. Ne? Und
absolut.
Ich merke das ja auch nach wie vor, gib mir gerne recht oder widersprich mir. Jetzt auch nach dem Ausrutscher gegen Dortmund, das Spiel gegen Köln, man hat auch wieder gesagt, der Thorsten, der erreicht die Mannschaft wirklich richtig. Ne? Mhm. Ihr wart wieder da, ihr habt auch wieder Moral gezeigt. Würdest du mir da zustimmen, dass es auch schafft, mental euch immer wieder aufzurichten, wenn es mal nicht gut läuft?
Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das machen auch dann gute Trainer aus. Die sind ja nicht nur mittlerweile Trainer, sondern sind ja auch schon, sind ja auch schon Psychologen mittlerweile.
Ja.
Auch ein bisschen. Nach so einem Spiel ist es dann halt auch wichtig, dass du die Mannschaft trotzdem erreichst, dass du ihnen ein gutes Gefühl gibst, dass du zeigst, dass du denen vertraust. Und ich denke, wie gesagt, unabhängig davon, dass wir eventuell den einen oder anderen Punkt mehr uns erwünscht haben, muss man sagen, dass wir jetzt wieder auf einem relativ guten Weg sind.
Ja, und da würde man Thorsten Ziegner sicherlich auch einen großen Anteil zurechnen. Ne?
Genau. Also, genau.
Hast ja viele Trainer schon gesehen, würdest sagen, bist weiter zufrieden mit ihm. Darfst natürlich auch nichts anderes sagen, aber
nein,
Vorsicht.
Es gibt Trainer, die verlieren in so einer Phase auch schnell die Nerven.
Mhm.
Hatte ich auch schon in meiner Karriere, die dann einfach völlig überpaced haben, völlig an der Uhr gedreht haben, alles verändert haben, irgendwelche komischen Regeln aufgestellt haben.
Okay.
Er ist da sehr, sehr ruhig geblieben, hat mit uns viel geredet, hat uns mit ins Boot geholt nochmal. Und vor allem muss man auch sagen, hat er das auch einfach dennoch gut gemanagt.
Ja. Ich finde das auch der Eindruck von außen. Ich habe das Gefühl, also gerade nach der Unruhe der letzten Jahre, weil du hast ja irgendwie ein Gespür dafür entwickelt, auch als Fan jetzt. Wenn du wirklich extern draufschaust, dann hast du ja schon das Gefühl, da ist jetzt wieder Unruhe im Verein. Das manifestiert sich natürlich auf dem Platz.
Ja, klar.
Also klar, ihr seid dann irgendwie das Spiegelbild dieser Unruhe.
Absolut.
Aber stimme ich auch zu. Also ihr wart wieder ruhig gefasst. Ihr habt ja, und gegen Köln ja sogar losgelegt wie die Feuerwehr.
Ja.
Muss man ja sagen. Also es hat ja mit Angsthasenfußball nichts zu tun.
Überhaupt nicht. Wie gesagt, waren halt die beiden Gegentore und dann fängt der Kopf mal ganz kurz wieder an zu rattern. Dann in der Halbzeit haben wir gesagt, wir stehen so gut, eigentlich passiert hier gar nichts mehr. Nach hinten, nach vorne müssen wir versuchen, noch ein Tor zu machen, dann gewinnen wir das Spiel hier.
Was ist das Mindset?
Und wie gesagt, du hattest halt dieses Gefühl, was du halt auf dem Platz hast. Da passiert nichts. Wir stehen gut, wir stehen sicher. Und das war halt auch ganz, ganz wichtig.
War die Unruhe, die es jetzt zuletzt auch im Verein gab, ne? Haben wir sicherlich mitbekommen, mit Hauptsponsor etc. pp.
Jetzt reden wir doch über Politik.
Nur einmal, wie kriegt man das als Spieler mit? Wie habt ihr die Unruhe im Verein wahrgenommen? Hat das hatte irgendeinen Impact, irgendeinen Einfluss?
Naja, Also nicht wirklich. Also klar, vielleicht ist mal ganz kurz Thema in der Kabine, weil es mal irgendjemand gelesen hat, mal kurz angesprochen hat, aber dass wir uns jetzt permanent damit befassen, also wir, das können wir als Spieler gar nicht beeinflussen. Wir können nur das beeinflussen, was auf dem Platz passiert, wie die Stimmung bei uns in der Kabine ist. Und das war nie irgendwie ein Thema und wird auch nie irgendwie eine Ausrede sein für unsere Leistung auf dem Platz.
Ja, alles klar.
Hinde, jetzt haben wir am Samstag ein Spiel, da wollen wir doch drüber reden. Genau. Und wie ich dich kenne, möchtest du, bevor du Marvin irgendwas fragst, noch ein paar Fakten und Statistiken wirbeln, oder? Hast du irgendwas mitgebracht?
Ich hatte eigentlich mich jetzt nur auf Marvin vorbereitet. Aber
gut, aber du lässt es dir doch nicht nehmen, zu Bayreuth was zu sagen. Ich kenne dich doch.
Na, also ich weiß jetzt, ich möchte jetzt auch gar nicht jetzt so schnell irgendwie mit langweilen. Ich weiß nur da auf jeden Fall, dass wir 8 Punkte Vorsprung natürlich jetzt haben. Das ist jetzt so das Offensichtlichste. Bayreuth hat es ja nochmal geschafft, sich ranzukämpfen, sich ranzurobben, sind tatsächlich jetzt noch... sind so 4 Punkte, glaube ich, vom rettenden Ufer entfernt. Wenn ich jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, also habe jetzt die Tabelle jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich meine, es sind 4 Punkte. Das heißt, sie haben noch die Möglichkeit natürlich, selber sich da rauszuholen. Dementsprechend wird das ja ein sicherlich kampfbetontes Spiel. Bayreuth natürlich auch mit solchen Leuten wie Jan George zum Beispiel, der nicht ungefährlich ist. Wie schaust du jetzt darauf? Was für ein Spiel erwartest du?
Ja, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich schon gut zusammengefasst. Das ist eine Mannschaft, die immer mal wieder gefährlich nach vorne kommt. Haben da gute Spieler in der Offensive. Mit Jan George habe ich auch noch zusammengespielt.
Bei Regensburg, richtig. Ja, genau.
Ist ein guter Spieler. Aber trotzdem, ich denke, wenn wir so spielen wie die letzten Spiele und jetzt ohne irgendwie jetzt zu sagen, Bayreuth wird ein einfacher Gegner, wenn wir genau so spielen wie in den letzten Spielen, dürfte das eigentlich für uns ein Spiel werden, wo wir unseren Stempel auch offensiv einfach auch aufdrücken müssen. Und dann werden wir auch noch mehr Torchancen haben und wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das ist ja ganz klar. Das haben wir in den letzten Spielen auch versucht. Wir wollen einfach, dass wir einfach mal wieder ein Spiel gewinnen. Es gab jetzt eine Serie, wo wir nicht gewonnen haben. Wir sind jetzt einfach mal dran.
Ich weiß, ihr seid inzwischen vorsichtig. Spätestens seit Ralf Heskamp gesagt hat, wir halten zu 99,9% die Klasse. Wo er ja auch anschließend gesagt hat, ey, in dem Moment, wo ich ins Mikrofon gesprochen habe, hab ich mir schon gedacht, na, weiß ich nicht.
Nach den 2 Spielen übrigens bin ich mir jetzt auch absolut sicher, 15 Punkte noch zu gehen. 8 haben wir Vorsprung.
Also gehst du auch auf 99%?
Jetzt gehe ich auf 99%. Nagelt mich bitte
das
gerne alle
drauf fest. Dass ich nur auf die Füße fällt.
Naja,
nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wenn du jetzt einen Dreier holst in Bayreuth, wie siehst du es persönlich? Ist die Sache dann ziemlich gegessen?
Da müsste schon extrem viel schieflaufen. So, ne? Also, das ist, da müssen wir ja nicht drum rumreden. Aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ist es nicht so, dass ich auf die Tabelle gucke und mir jetzt.
Hast ja recht.
Weißt du, wie ich meine? Es ist
hast
so,
ja recht.
Ich bin jetzt kein Rechner. Wir haben ein Punktepolster, wir wollen gegen Bayreuth gewinnen und wenn wir das gewinnen, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen.
So ist es.
Das ist so ein schönes Schlusswort gewesen.
Absolut.
Okay. Samstag also in Bayreuth. Genau. Bist du da?
Ich würde gerne, kann aber nicht.
Ich muss im Kleingarten mal lochen.
Ich muss in deinem Kleingarten mal lochen?
Nee, ich muss in meinem Kleingarten mal lochen. Also du kannst auch gerne bei mir im Kleingarten mal lochen. Das wäre
schon wieder eine Verabredung, die ich vergessen habe. Nee,
aber Marvin, ihr regelt das schon, nehme ich an. Ein paar Leute werdet ihr ja dabei haben. Und sonst gilt natürlich für uns, wie immer, wir sehen uns dann in der Kurve beim nächsten Heimspiel spätestens wieder.
Und wir hoffen, wir sehen dich dann auch.
Ja. Wir hoffen, wir sehen dich auf dem Platz.
Hoffentlich.
Marvin Knoll, danke, dass du dir Zeit genommen hast fürs Gespräch.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht, tolle Einblicke.
Immer wieder gerne.
Komm gerne zurück.
Alles klar.
Jo. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut.
Okay. Ciao, ciao.
Radio Duisburg.
Streifendienst 1902.